Herzlich willkommen unter Gottes Wort. Dein Wort versetzt Berge. Ich weiß nicht, ob Sie das glauben, ob du das glaubst. Ich glaube das. Ich habe das immer wieder erlebt in meinem Leben, wie Gott Berge versetzt. Kleine Hügel, so Maulwurfshügel, so kleine Dinge. Kriegt man selber auch hin. Aber auch die Mount Evereste unseres Lebens kann Gott versetzen. Diese unglaublich großen Herausforderungen, vor denen wir eigentlich erschüttern und erschaudern, wenn wir das sehen. Und Gott ist in der Lage, durch sein Wort Dinge zu versetzen, Berge zu versetzen. Das erleben wir auch in dieser Predigtserie, wenn es um Kraft geht. Und wir starten mit der ersten Folie, mit diesem Bibeltext. So begann das auch vor 4 Sonntagen. Alles, was mit Gott zu tun hat, das Reich Gottes, also nicht die menschlichen Reiche, das Reich Gottes, das, was mit Gott zu tun hat, mit seiner Herrschaft, besteht nicht so sehr in Worten, also in menschlichen Worten, sondern in Kraft. Und ich habe das auch erwähnt, da steht auch nicht, dass das Reich Gottes im Bibelwort besteht. Das ist auch nicht so. Viele Menschen lesen die Bibel und es spricht sie nichts an. Es gibt sogar Theologen, die die Bibel auswendig können, die Ursprachen können. Es spricht sie nichts an. Wir haben kein magisches Buch, so ein Zauberbuch. Der Geist Gottes muss den Buchstaben lebendig machen. Der Heilige Geist und die Heilige Schrift, also die lieben sich total. Die sind ganz eng miteinander verbunden. Weil nämlich die Bibel inspiriert ist durch den Heiligen Geist und deswegen versetzt dieses Wort Berge, wenn der Geist Gottes und das Bibelwort zusammenkommt. Jetzt gibt es die eine, die immer mit dem Geist kommen, ohne Bibel, und die andere kommt immer der Bibel ohne den Geist. Das ist irgendwie beides nicht so gesund. Aber die Kombination macht's. Das ist wie zwei Schuhe. Beides, ja, beides, die Kombination macht's. Also denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, auch nicht in frommen Worten, in Bibelworten oder wie, sondern in Kraft, dass sich das irgendwie zeigt. Und so ging es eben auch in diesen Sonntagen um diese Bereiche Kraft durch Liebe, wo ich erzählt habe, wie Gott da im Auto und so ja, gesprochen hat, diese Dinge, wer das gehört hat, weiß das noch. Kraft durch Liebe, dann Kraft durch Glauben. Kraft durch Glauben, diese Frau, die den Saum des Gewandes von Jesus angefasst hat und boah, da ist was geschehen, nach 12 Jahren. Ja. Kraft durch Gemeinde, letztes Mal und heute eben quasi zum Abschluss dieser 4 Predigten, Kraft durch Vergebung. Und das stimmt, wir haben heute schon einiges gehört dazu. Es gibt verschiedene Perspektiven, wenn wir über das Thema Vergebung nachdenken. Da könnte man auch natürlich auch eine Serie drüber machen. Die Vergebung, die Gott uns schenkt. Die Vergebung, die wir anderen gewähren sollen. Die Vergebung uns selber gegenüber. Das wäre auch ein interessantes Thema. Selber sich vergeben. Manche können ganz leicht anderen vergeben. Das fällt ihnen gar nicht schwer. Aber sich selber ist unglaublich schwierig. Und dann gibt es andere unter uns, da ist vielleicht umgekehrt. Die können sich selber alles und jedes ganz schnell vergeben. Aber der andere, ha, so leicht kommt er mir nicht davon. Ich werde es nicht vergessen damals und so. Es fällt ihnen unglaublich schwer, anderen zu vergeben. Und so gibt es eben verschiedene Perspektiven. Und das war mir in der Vorbereitung klar, die kann ich gar nicht alle abdecken in einer Verkündigung, in einer Predigt am Sonntagmorgen. Ich möchte einfach deswegen heißt das Thema heute ja auch, die Kraft, also Kraft durch Vergebung. Egal jetzt, in welche Richtung man denkt, Kraft durch Vergebung. Also, dass man quasi Kraft empfangen kann, eigentlich, das kann man weglassen. Das kann man weglassen. Man empfängt Kraft, wenn Vergebung stattfindet. Egal, ob die Vergebung von Gott kommt, ob du anderen vergibst oder ob du dir selber vergibst, dann empfängst du Kraft. Und weil uns das oft nicht bewusst ist, weil wir nämlich Kraft und Gefühl oft verwechseln. Ja, ich fühle ja gar nichts. Ja, jetzt habe ich um Vergebung gebeten, diese schlimmen Dinge, Gott habe ich es gebracht und um Vergebung gebeten und jetzt hat er mir vergeben irgendwie, im Glauben nehme ich das jetzt mal an, aber ich fühle nichts. Ich fühle ja nichts. Und dann denken wir, da müsste doch jetzt noch irgendwas kommen und das ist nicht das Wesen der Kraft. Das Wesen der Kraft ist nicht immer so fühlbar, wie wir uns das vorstellen. Alleine, dass wir Menschen auf diesen zwei Beinen stehen können, braucht ein unglaubliches Gleichgewicht. Diese Stelzen, ja, unsere Füße. Ich muss mal gucken, wenn ein Kind laufen lernt. Immer wieder bum, 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 war bei uns allen so. Und irgendwann funktioniert. Das ist nicht nur einfach, weil es übt, sondern weil da unglaublich viele Prozesse auch hier oben ablaufen, dass wir völlig problemlos auf diesen zwei... Und wenn die Beine noch einen Meter länger wären, das wird auch gelingen. Es gibt ja Leute, die haben auf so Stelzen, so ganz groß, habt ihr schon mal gesehen, bei so Jahrmärkten oder Zirkus oder so, da laufen die dann, du denkst als Kind, oh, der hat 10 Meter lange Beine. Nee, der steht auf so Stöcken, aber das geht. Ja, wie geht das? Ja, da braucht es Kraft dazu, aber das ist nicht immer so anstrengend, das läuft automatisch ab. Uns muss es nur bewusst sein und darum geht es mir, um das Bewusstsein, Kraft durch Vergebung. Und ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen, es gibt ja, haben schon welche gehört, die kommt übrigens auch zum dritten Mal, dann nochmal, glaube ich zumindest. Aber ich fange mit einer anderen Bibelstelle an, gleich zu Beginn, die uns durchatmen lässt, wenn du Kind Gottes bist, sonst nicht. Wenn du Kind Gottes bist, kannst du bei dieser Bibelstelle durchatmen. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil ich euch was ganz Wichtiges mitteilen möchte, was ihr umsetzen müsst und wir noch heiliger lebt und wir... Nee, meine lieben Kinder, ich schreibe euch aus dem einfachen Grund, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Deswegen schreibe ich euch. Hast du deswegen mal eine Mail geschrieben? Das war der Grund. Deswegen schreibe ich. Ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Um Jesu Willen ist hier die entscheidende Passage. Um Jesu Willen. Jesus hat das ständig auf seinem Herzen getragen, dass Menschen Kraft durch Vergebung erleben und empfangen und in diesem Bewusstsein leben. Und wie schon in der Einleitung gesagt wurde und wie auch in diesem Text deutlich wird, es gibt einen Begriff, der immer mit Vergebung zusammenhängt, Sünde. Jetzt Sünde ist heute schwierig, für uns vielleicht nicht, aber so der Normalbürger kann mit Sünde nichts mehr anfangen. Und diese Tage habe ich irgendwo jemand einen Vortrag mir angehört, da hat er gesagt, er hat dann seinem Nachbar, irgendwann hat er seinen Mut zusammengenommen und dann ging er zu seinem Nachbar hin. Und hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus ist für dich und für deine Sünden gestorben. Wisst ihr, was der Nachbar gesagt hat? Das hätte er gar nicht brauchen. Das hätte er nicht brauchen. Und dann wusste der Christ nicht mehr, was er weiter sagen soll. Die Menschen denken heute nicht in diesen Kategorien der Bibel. Sünde, Sünder, wenn man fragt, was ist ein Sünder? Dann würden die vielleicht sagen, ja, ein Sünder ist jemand, der kleine Kinder missbraucht oder so. Ganz schreckliche Dinge macht, das ist ein Sünder. Aber so bin ich zum Glück nicht. So. Und deswegen muss man wissen, das Wort Sünde ist in dem Zusammenhang unerlässlich. Und auch wenn es ein altes Wort ist, ein uraltes Wort, ja, 2000 Jahre alt, die Bibel, ist es wichtig, dann noch ein paar Dinge zu wissen. Und zwar... Also nur ein paar Dinge, nur nicht alles, aber das ist mir nochmal wichtig hier. Einmal, die Bibel unterscheidet bei Sünde so einen moralischen Bereich und dann so einen rechtlichen, juristischen Bereich. Moralisch, ich glaube, das ist uns ziemlich klar. Da kommen uns die 10 Gebote und was man darf, was man nicht darf, das macht man nicht und so. Und also was uns so, das ist relativ... gebräuchlich. Aber es gibt noch die juristische Seite, die rechtliche Seite. Und da ist die Bibel ziemlich klar. In 1. Johannes 3, Vers 8 steht, wer die Sünde tun, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Das ist eine starke Aussage, relativ einfach, aber deutlich und stark. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. So einfach ist das. Und wenn man das so hört, dann muss man sagen, ach du liebe Zeit, gilt es auch für so ganz kleine Sachen? Oder ja, steht einfach da, wer Sünde tut, ist aus dem Teufel, weil der sündigt ja von Anfang an. Das ist wichtig, dass man das aber im rechten Zusammenhang versteht. Und wenn wir das so ernst nehmen, diese Stelle, und die nehmen wir auch ernst, dann müssen wir sagen, wir sündigen in Taten, Worten, Gedanken, unbewusst und bewusst, absichtlich und unabsichtlich, und zwar jeder Mensch und jeder Christ. Und wenn jetzt jemand heute hier ist, der sagt, nee, ich nicht, dann sprich mich nachher an, dann gucken wir mit der Lupe auf dein Leben. Dann gucken wir mal die vier Arten der Sünde durch. Vielleicht weißt du nicht mal, was die vier Arten der Sünde sind. Dann denkst du wahrscheinlich, ah ja, aber ah ja, also sogar also in meinem Leben, ich wüsste da, also ich, mir fällt da ganz wenig ein, sage ich ja, wenig ist, reicht schon nicht aus. Nichts. Worte, Gedanken und so, bewusst, unbewusst, Wesenssünden und so, Dinge, die du gar nicht merkst. Der David hat mal geschrieben, auch von den verborgenen Sünden, die mir gar nicht bewusst sind, sprich mich frei. Also da ist jeder dabei, das ist das Urteil über die Menschheit, alle, da gibt es jetzt viele Bibelstellen, alle sind Sünder, da ist keiner, der Gutes tut, auch kein einziger. Wir sind daneben, wir sind verloren. Und dann sagen wir, ja, ja, ohne Jesus, aber mit ihm, auch mit ihm sündigen wir noch. Das Schöne ist nur, das hört jetzt hier nicht auf, die Botschaft. Es geht ja weiter, es geht weiter. Das ist das Gute dran, es geht weiter. Zunächst nochmal ein Hinweis und dann so ein bisschen auch so die Erklärung, die Lösung, der Ausweg, wenn man so will. Jeder Mensch, genau, da ist nochmal so eine Stelle aus dem Römerbrief. Wisst ihr das nicht? Wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr, dem gehorcht ihr auch, entweder als Knechte der Sünde zum Tod oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und in diesen Passagen im Römerbrief macht der Paulus deutlich, kein Mensch schafft es, immer Gott zu gehorchen. Keiner schafft es. Da ist keiner, der das immer hinkriegt, ob er Christ ist oder nicht. Keiner schafft es. Und natürlich ist die Möglichkeit mit Christus und mit dem Heiligen Geist eine ganz andere wie ohne ihn. Aber auch als Christen, ja, der Paulus sagt mal, das, was ich will, das Gute, was ich will, tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht will, sagt Paulus, ein Apostel, vielleicht nach Jesus der gewaltigste Mann Gottes auf Erden, das Schlechte, was ich nicht möchte, das tue ich. Also das ist sehr ernüchternd zunächst, aber auch hier bin ich dankbar und froh, dass es da nicht aufhört. Nur, dass wir das nochmal verstehen, jeder Mensch ohne Jesus, ohne Christus, der von dem allen nichts weiß, gehört zum Reich der Finsternis, grundsätzlich. Ob er das will oder nicht, ob er es glaubt oder nicht, ist eigentlich egal. Ja? Auch wenn man nicht an Gott glaubt, stimmt es trotzdem, ja. Ist halt trotzdem so. Ja? Die Wahrheit ist doch nicht entscheidend, ob du die glaubst. Wenn du sie nicht glaubst, ist es trotzdem die Wahrheit. Ja? Hab vorhin zu jemandem gesagt, hier drin ist es warm. Jemand anders sagt, hier drin ist es kühl. Ja, was stimmt jetzt? Ja. Ich schwitze halt trotzdem oder der andere friert halt trotzdem. So nimmt er es halt wahr. Ja? Und in den geistlichen Realitäten ist es noch viel mehr. So, jetzt ganz wichtig, Kolosser 1, 13. Bin ich froh, dass auch was drinsteht. Ja? Christus hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Rausgezogen aus dem Schlamm, aus dem Sumpf, aus dem Dunklen. Hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Also wir haben eine ganz andere Möglichkeit, mit Dingen umzugehen, auch mit Fehlern umzugehen, mit Sünden umzugehen, wie wenn wir noch in diesem anderen Reich leben würden, in diesem hier Machtbereich der Finsternis. Das ist ganz schwierig, wenn jemand da drin lebt, da gar nicht mehr rauskommt. Uns hat er rausgerissen. Wenn wir Christen sind, wenn wir verstanden haben, was Christus für uns getan hat, sind wir da rausgerissen aus diesem Bereich. Und jetzt ist die Frage, auch als gläubige Menschen, wie kommen wir jetzt zu dieser Kraft durch Vergebung? Wir machen Fehler und so, ja, dann vergeben wir, aber wie ist das Verhältnis dieser Dinge? Und da habe ich eine Skizze mitgebracht, die sieht so aus. Hatten wir übrigens kürzlich in einem Bibelpunkt sehr ausführlich gehört, wer sich damit beschäftigen will. Da ging es um Gesetz und Gnade. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Menschen, die im Gesetzlichen, ich meine es nicht alttestamentlichen, sondern überhaupt ganz stark nach Regeln, Ordnungen, Gesetzen leben, auch Christen, die werden immer wieder Dinge bei sich und anderen finden, wo man das nicht erfüllt, wo man es nicht tut, wo man das Gesetz bricht, wo man die Regel bricht. Ja, das ist ganz klar, das sagt auch der Paulus, warum das so ist. Der sagt, du brauchst quasi die Gesetze und erst dann merkst du, wenn du das Gesetz gebrochen hast. Das ist Straßenverkehr permanent so. Straßenverkehrsordnung, so und so schnell fahren. Ja, wenn es die nicht gäbe, dann wäre auch kein Problem. Ja, aber es gibt sie halt. 50 im Ort. Ja, jetzt. Wenn du 70 fährst, bam, Passbild. Ja. In anderen Ländern ist das nicht. Kannst fahren, wie du willst. Die Frage ist, wollen wir lieber dort leben? Ist es denn gut, ganz ohne Gesetz? Paulus erklärt das, Bibelpunkt will ich nicht wiederholen, wurde alles gesagt. Und Vergebung hat immer mit Gnade zu tun, nie mit Gesetz. Und das ist wie so zwei Seiten. Das eine drückt runter, du musst, du sollst. Wenn du das nicht einhältst, das drückt so auf uns drauf. Und das andere, das macht so leicht, das hebt so, das geht so nach oben. Ja? Gnade, Vergebung. Ja? Und diese beiden Dinge sind quasi immer so ein bisschen im Gegensatz. Und so gibt es auch ganze Gemeinden, Kirchen, Freikirchendenominationen, wo die einen mehr in die Richtung gehen. Da weißt du immer, was du nicht darfst. Und wenn wehe, dann. Und bei den anderen ist eigentlich, ich übertreibe jetzt mal die Extreme, da ist eigentlich egal, wie du lebst, mach doch, was du willst. Gott ist eh gnädig, so eine billige Gnade. Ist auch nicht gut, aber insgesamt gilt, es wurde dort auch ganz deutlich gesagt an dem Abend, die Vorteile des Gesetzes, die Nachteile und ein großer Nachteil bei Gesetz ist, es rettet dich nicht. Gesetz kann dich nicht retten. Gesetz kann dich fromm machen. Gesetz kann dich auch disziplinieren. Gesetz kann einiges bewirken, aber es kann dich nicht retten. Und Paulus führt ja aus, dass niemand es schafft. Und wenn du in einem strauchelst, ist es vorbei. Wenn du auf der Gesetzesschiene lebst, wenn du auf der Gnadenschiene lebst, dann geht es in eine andere Richtung. Da musst du aufpassen, dass die Gnade nicht zum Anlass für das Fleisch so locker, so billig wird. Das ist die andere Gefahr. Aber Errettung ist immer hier unten, nie hier oben zu finden. Frag mal den Martin Luther, der hat es live erlebt. Diese Spannung und auch diese Wechsel in seiner Biografie und in seinen theologischen Ansichten. Das heißt, zweiter Punkt, Sünde hat immer mit Gesetz zu tun, immer. Und Vergebung immer mit Gnade. Wenn also jemand ein gesundes Gnadenverständnis hat, fällt es ihm leichter, Kraft durch Vergebung zu bekommen. Und eigentlich, wenn man in der Gnadenkirche ist oder sitzt oder eine Predigt hört, dann müsste eigentlich, ja, aber es ist auch nur ein Name. Ja, du kannst Gnadenkirche heißen, bist voll gesetzlich. Ja, du kannst keine Ahnung wie heißen und bist voll weltlich. Ja. Vergebung hat immer mit Gnade zu tun. Schaut Römer 7, Vers 7. Ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Deswegen sagt er, ist das Gesetz auch gut. Da hat man gemerkt, okay, das müsste sein. Und wenn du da strauchelst, ja, dann wird deutlich, was ist Sünde. Ja. Immer wie so ein Bußgeldkatalog. Ja, nicht, ja, kein Wagschein, zack, 10 Euro oder 15 oder so. Zu schnell gefahren, bam, Bußgeldkatalog. Ja. Ordnungswidrigkeiten vergehen Verbrechen. So lernt man das. Für eine Ordnungswidrigkeit kommt niemand ins Gefängnis. Beim Verbrechen ist immer auch Haftstrafe angedroht. Und Vergehen ist so dazwischen, in der Rechtssprache bei uns in unserer Zeit. Schaut, im Römerbrief heißt es in Kapitel 6, Vers 14, dann wird nämlich die Sünde ihrer Macht nicht mehr über euch ausüben. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Wenn heute jemand hier ist, der unter dem Gesetz lebt, ich meine es nicht alttestamentlich, das wird ja wohl keiner machen, Tieropfern und solche Sachen. Ich meine jetzt so, ich habe schon mal davon gesprochen, ich meine die wiedergeborenen Pharisäer, die. Also die wiedergeborenen Schriftgelehrten. Die sind gefährlich. Die zwar wiedergeboren sind, die sind die Kinder Gottes, aber die in diesem pharisäischen Denken noch drin sind. Ja, da heißt es hier, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Dein Leben, wenn du Christ bist, sollte unter der Gnade stehen, nicht unter dem Gesetz. Über deinem Leben müsste Überschrift sein: Gnade, 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 Gnade. Nicht billige Gnade. Gnade. Gnade ist nicht billig, sonst ist es nicht biblisch. Und ich möchte ein Beispiel, eine Beispielgeschichte von Jesus uns zeigen, mit hineinnehmen, wo es, ihr kennt die auch, die meisten werden die kennen. Und wenn man sie nicht kennt, dann lernt man sie jetzt kennen, wo Jesus am Schluss etwas sagt, um diese Kraft der Vergebung deutlich zu machen. Sehr beeindruckend für mich, als ich sie nochmal neu gelesen habe. Ich kannte die Geschichte auch oft, so wie du wahrscheinlich auch. Ich nehme uns mit rein. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Lukas der Arzt, gell, wir wissen ein bisschen was, die verschiedenen Schwerpunkte der Evangelien. Und wenn er was über Heilung schreibt, ist es sehr interessant. Hier geht es auch um Heilung. Also körperliche Heilung, aber auch eine andere Heilung. Ganz interessant, von Lukas beschrieben, folgendes. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Und es saßen da Pharisäer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Pharisäer von überall her. Nicht normale Menschen nur, sondern auch diese Menschen kamen von überall her. Und jetzt so ein toller Satz: Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Lukas, der Arzt, schreibt das. Schreibt er nicht immer. Hier schreibt das. Die Kraft des Herrn war da, dass er heilte. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten, ihn hineinzubringen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durchs Dach hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Wenn ich das höre, kommt mir sofort die Kinderbibel da, diese Bilder und so. Auch als Kind denke ich, ja Wahnsinn, decken die ein Dach ab, ja. Ich steige denen aufs Dach. Na, kommt das ja, gell? Dann steigen die da auf das Dach mit ihrem Freund da. Der Kranke hatte übrigens keinen Glauben. Aber die Freunde hatten Glauben. Wir können füreinander glauben. Dafür ist Gemeinde auch da. Füreinander glauben. Als Jesus ihren Glauben sah, nicht seinen, ihren Glauben sah. Das gibt's ja nicht. Jetzt gehen die da aufs Dach. Das ist ja Wahnsinn, ja. Ich hatte darüber gesprochen, Kraft durch Glauben. Dass Glaube immer eine Handlung erfordert. Das ist die Glaubenshandlung. Die haben nicht gesagt, ja, Jesus kann das ja auch irgendwie so von innen oder keine Ahnung. Nee, der muss vor diesen Jesus hin, gehen aufs Dach, wie das damals war, andere, ja, nichts wie heute und so, gell, andere Dinge. Man stellt sich ja vor, die bauen da ab und dann bricht da alles runter. So war das ja nicht, ja, andere Bauten und so. Auf jeden Fall, er sieht das und, was ist denn hier los? Da geht der Himmel auf, ja. Und da lassen die ihn runter. Da gibt es ja diese Bilder an, so vier Seilen, den Gelähmten. Mittendrin kommt er da von oben runter, muss man sich immer vorstellen, ja. Und sagt, alle Leute, alle Pharisäer, was ist denn hier los? Lass doch den Mensch lehren. Machen die denn? Spinnen die? Verrückt? Ja, manche Glaubenshandlungen sind verrückt. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, jetzt wird es spannend. Also der kommt da runtergefahren und dann das Nächste, was Jesus sagt, nicht sei gesund oder so, nichts von dem. Sondern er sagt, Mensch, also du Mensch, du kranker Mensch, du Gelähmter, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt ganz ehrlich, das verstehe ich nicht so richtig. Hä? Die wollen doch Heilung, also körperliche Heilung. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann guckt er so, eigentlich war was anderes gedacht. Eigentlich war ein anderer Plan. Wir sind eigentlich wegen was anderem gekommen. Weiß nicht, warum du in Gottesdienste kommst. Warum wir kommen. Welche Erwartungen wir haben. Manchmal überrascht uns Gott mit was ganz anderem, aber es ist von ihm. Jetzt die Geschichte geht ja weiter. Also Dach, ja, lassen ihn runter. Der Jesus denkt, boah, Wahnsinn, was die für einen Glauben haben, dass die das so wichtig nehmen. Und dann, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt guck, was dann passiert. Ein Hammer, also für mich, mich sehr beeindruckt. Und die Schriftgelehrten, weißt du, die mit dem Gesetz, die Frommen. Und die Pharisäer fingen an zu überlegen, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott alleine? Merkst du dieses Fromme? Eigentlich müsste man sagen, ja, das stimmt doch, was die sagen. Ja, Gott kann Sünde vergeben. Das wussten die auch schon. Wie oft sage ich das hier? Es geht uns nicht um Gott. Es geht mir nicht um Gott. Es geht mir um Jesus. Diesen Gott, diesen dreieinigen Gott, darum, den verkündigen wir hier. Nicht einfach nur Gott. Schreibt mir jemand die Tage Folgendes? Ich muss es euch vorlesen, weil das so passt, das wusste die Person nicht. Alles zu verstehen bedeutet, alles zu vergeben. Kann man sagen, dass diese Ansicht inkompatibel ist mit dem christlichen Glauben? Ich weiß nicht, was du für Nachrichten bekommst, aber ich bekomme manchmal solche. Also nochmal, alles zu verstehen bedeutet, alles zu vergeben. Das hat sie in Anführungsstrichen gesetzt, diese Person. Kann man sagen, dass diese Ansicht inkompatibel mit dem christlichen Glauben ist? Da muss man erst mal überlegen, was meint die überhaupt, die Person? Ich habe nur zurückgeschrieben, Gott zu verstehen ist nicht so wesentlich, ihm zu vertrauen schon eher. Dann schreibt sie, uff. Ja, uff, boah, echt? Ach so, und so war das auch hier. Die Frommen, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünde vergeben außer Gott allein? Und Jesus in seiner Genialität, da können wir stundenlang nur staunen, wie er da so ist. Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, sprach er zu ihnen. Kranke war jetzt gar nicht mehr das Thema. Jetzt spricht er zu diesen frommen Menschen. Was überlegt ihr in euren Herzen? Meine Frage, was überlegt ihr? Ja, das kannst du doch, Gott, wieso kannst du da vergeben? Und so. Und jetzt kriegen wir ein Beispiel für die Kraft der Vergebung. Jetzt kommt ein Beispiel für Kraft der Vergebung. Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Und dann gucken die. Hä? Wie jetzt? Und Jesus voll in dieser Kraft Gottes, deswegen habe ich es fett gedruckt. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten, ich sage dir jetzt was, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann steht er auf, ist sofort geheilt. Riesenwunder, ja. Meinst du, da braucht man jetzt auch wieder so diese Ohren, die gut hören, sagt man, ja, wie jetzt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Damit ihr aber wisst, dass ich der Sohn des Menschen bin, ich der Messias, ich bin der Gesandte, der Gesalbte Gottes und ich habe Vollmacht auf Erden zu vergeben. Ich habe Vollmacht auf Erden, Sünden zu vergeben. Und die schauen noch und dann spricht er zu dem Kranken und dir sage ich jetzt was, dass sie es mal sehen. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann können wir weiterlesen. In dem Moment geschieht dieses gewaltige Wunder. Das ist auch Kraft der Vergebung. Im Jakobusbrief Kapitel 5 steht mal, das ist auch ein Geheimnis. Bekennt nun einander die Sünde, damit ihr geheilt werdet. Die Psychologie weiß heute, Unvergebenheit macht krank. Unvergebenheit macht krank. Es ist völlig egal, ob Gott dir nicht vergibt, also ist natürlich schlimm, ne? Oder ob du anderen nicht vergibst, ist auch schlimm, oder ob du dir selber nicht vergibst, ist alles schlimm, ist egal, ist alles schlimm. Unvergebenheit, egal in welche Richtung, macht dich krank. Es muss nicht körperlich sein, es kann sein, kann auch anders sein. Oder mit anderen Worten, Unvergebenheit ist ungesund und noch besser ausgedrückt, weil positiv formuliert, Vergebung ist gesund. Du kannst dich gesund ernähren, jawohl, kannst Sport treiben, super, aber vergib auch. Vergebung heißt einen gesunden Lebensstil pflegen. Diese Geschichte hat mich beeindruckt, die ist ja bekannt, also ich kannte die schon, natürlich. Aber das hat mich echt nochmal beides, Sünde, vielleicht ist es auch so, dass das schon der Anfang sein muss. Was nützt dir denn, wenn Gott dich heilt und deine Sünden sind dir nicht vergeben? Ja, dann lieber mit einem Arm in den Himmel wie mit zwei in die Hölle. Da gibt es doch genügend Bibelstellen. Aber Jesus bleibt nicht nur bei dem Sündenthema. Er geht noch einen Schritt weiter. Er heilt diesen Menschen. Damit ihr wisst, dass der... Normaler Böse würde mir denken, ja, damit ihr wisst, dass der Mensch, Sohn des Menschen Vollmacht hat, zu heilen, heile ich den jetzt. Das wäre logisch. Ich hoffe, ihr versteht, das wäre logisch. Sagt er aber nicht. Er sagt, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und jetzt kommt die Heilung. Und jetzt kommt die Heilung. Kraft der Vergebung. Also Vergebung scheint etwas zu sein, was wir in allen Bereichen brauchen. Deswegen der dritte Gedanke noch jetzt unter diesem Aspekt, besonders Kraft der Vergebung. Also einmal, wenn wir Gott um Vergebung bitten, ich möchte dich ermutigen, mach das so oft du kannst. Nicht einmal im Jahr. Nicht einmal im Monat, nicht vor dem Abendmahl. Kann man natürlich machen, aber ich bin so ein bisschen aufgewachsen. Ich hatte manchmal den Eindruck, Vergebung ist dann dran, wenn Abendmahl dran ist. Die Bibel kennt das so nicht. Vergebung ist immer dran. Abendmahl hin oder her. Vergebung ist immer dran. Wir haben es doch gehört. Petrus hatte ja eine gute Idee. Wie oft? Siebenmal? Ja, das ist super. Sieben. Hat gleich die gute Zahl genommen. Ja, die sieben hat er genommen. Dachte, das beeindruckt vielleicht meinen Rabbi. Siebenmal ist das so, sieben, schon gut. Jesus sagt, ja, 70 mal sieben, boom, 490 mal, alle drei Minuten, batsch. Oh, das wäre ein Lebensstil, genau. Das ist das, was er meint. Quasi leben in dieser Haltung der Vergebung, anderen, mir und aber auch von Gott her. Und darum 1. Johannes 1, Vers 9 gilt bis heute, wird sich nie ändern, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das kannst du jeden Tag machen. Vorm Einschlafen. Manche Mönche machen das so immer vorm Einschlafen. Zack. Alles nochmal durch. Worte, Taten, Gedanken, Unbewusstes. Herr Jesus, wenn was ist, Vergebung, bam. Und dann einschlafen. Wenn du morgens aufwachst, bam, reines Herz. Kannst du natürlich auch mit Unvergebenheit einschlafen. Ich weiß nicht, ob man da gut schläft, aber immer so mit Dingen mit sich rumtragen, Groll und Bitterkeit. In der Gemeinde war das auch mal damals. Da haben sie gesagt, passt auf, dass ihr nicht so eine bittere Wurzel, weil da werden viele verunreinigt. Das ist so ein, wie so ein Geschwür, das frisst so um sich. Macht das nicht. Ja? Und noch ein Hinweis darauf, wenn Gott dir etwas vergeben hat in deinem Leben, egal was es war, hat niemand das Recht, dich dafür anzuklagen. Und wenn das doch jemand tut, kann ja sein, dann kannst du ganz gelassen sein. Du weißt, ich muss da nichts mehr zu sagen. Gott hat schon genug dazu gesagt, durch das, was er am Kreuz getan hat. Es ist vergeben. Wenn Gott vergeben hat, ist es in den Tiefen des Meeres. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, gilt es auch zu glauben. Und natürlich auch, wenn wir anderen vergeben. Also nur die von Gott in Anspruch nehmen, aber anderen nicht. Dann geht es uns ja wie in dieser Geschichte. Ja, 10.000 zu nichts eigentlich. Das Große wird mir erlassen, aber der kleine Fehler des Mitchristen, Mitbruders, Mitschwesters, das hier, keine gute Haltung. Die Bibel lehrt was anderes. Und für das Blut Jesu ist die Sündenmenge ist für das Blut Jesu nicht relevant. Da ist das Blut Jesu viel zu stark. Du kannst Gott nicht mit Sünde beeindrucken. Mit Sünde können wir Gott nicht beeindrucken. Mit Sünde können wir den Teufel beeindrucken. Gott beeindrucken wir mit etwas ganz anderem, nämlich wenn wir ein ungeteiltes Herz haben. Damit beeindrucken wir Gott. Wenn da Menschen sind, die ungeteiltes Herzen sind, das ist ein Scheinwerfer. Ja, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde und so, um den Menschen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Das beeindruckt Gott. Sünde beeindruckt Gott nicht. Da hat Jesus alles dafür gegeben. Ja. Das sind Dinge, wo der Teufel, oh Gott, hier, Kreuz, Blut, ja. Deswegen sucht ja Gott auch keine vollkommenen, perfekten Menschen, sondern hingegebene Menschen. Er sucht auch keine sündlosen Menschen, er sucht hingegebene Menschen. Und das dritte hier, Kolosser 3, 13, zum dritten Mal jetzt, ja, in 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt nicht, erschlagt. Gell? Ertragen. Ja, manchmal sind wir eine Last füreinander, kann ja sein. Manchmal machen wir uns das Leben schwer, stimmt. Ich mach's dir schwer, du machst mir schwer. Das kann sein, ja, kann sein. Dann müssen wir uns ertragen. Ertrage ich dich mal, dann trägst du mich. So. Tragen wir zusammen andere. Tragen wir zu vierten Lahmen vor Jesus. Tragen wir ihn hin. Tragen. Da ist es schöner, getragen zu werden. Aber die Menschen, die Kraft haben, die tragen andere. Und wenn du schwach bist, tragen wir dich. Und wenn ich schwach bin, trag du bitte mich. So, das Gemeinde Jesu. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Finde ich eine schöne Stelle, eine wichtige Stelle, wurde heute jetzt dreimal erwähnt, soll uns wirklich hängen bleiben. Und ich möchte schließen mit einem, nochmal mit einer Geschichte, die ich gefunden habe, die nicht in der Bibel steht, aber die ganz wichtig ist in Bezug auf Vergebung. Ich lese sie uns vor, es sind zwei Seiten hier und ich lese einfach die Geschichte vor. Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. Irgendwann fingen sie an zu streiten. Und der eine Freund gab dem anderen eine Ohrfeige. Der Freund, von der Ohrfeige zutiefst verletzt, sagte nichts dazu und schrieb nur in den Sand: Heute hat mir mein Freund eine Ohrfeige gegeben. Sie gingen weiter, bis sie schließlich zu einer Oase kamen, in der sie baden wollten. Der zuvor schon Geohrfeigte wäre dabei fast ertrunken, hätte sein Freund ihn nicht gerettet. Als er sich schließlich wieder erholt hatte, gravierte er in einen Stein: Heute hat mir mein Freund das Leben gerettet. Und der andere wunderte sich und fragte: Warum hast du in den Sand geschrieben, als ich dich geschlagen habe, und nun schreibst du auf einen Stein? Jetzt kommt die Moral von der Geschichte, die Lektion. Lass das in dein Herz bitte, was jetzt kommt. Der Freund antwortete: Wenn ein Freund uns verletzt, sollten wir es in den Sand schreiben, wo der Wind der Vergebung es wieder auslöschen kann. Aber wenn uns etwas wirklich Schönes widerfährt, dann sollten wir es in einen Stein gravieren, in der Erinnerung des Herzens, von wo es nicht mehr verschwinden kann. Lerne, in den Sand zu schreiben und dem Wind der Vergebung die Chance zu geben, Verletzungen wieder vergessen zu machen. Das hat mich angesprochen, berührt diese Geschichte. Hat jemand was verstanden? Und schaut, wir machen es oft umgekehrt. Die schlimmen Dinge, die werden in den Stein graviert. Das vergesse ich dem nie. Ja? Und die schönen Dinge schreiben wir in den Sand und irgendwann ist weg. Jetzt verstehen wir auch, warum die Bibel sagt: Vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe. Gravier es in den Stein. Jeder von uns, hat Dinge in seiner Vergangenheit, die nicht schön waren. Jeder. Und die Schwierigkeit ist, wenn wir diese schwierigen Dinge so eingravieren, dann kommen die immer wieder. Und das ist hier so diese Geschichte: Wenn ein Freund uns verletzt, sollten wir es in den Sand schreiben, wo der Wind der Vergebung wieder das wegweht und auslöschen kann. Und wenn was Schönes geschieht, was Positives passiert, wenn Gott handelt, wenn wir erbaut werden, ermutigt, wenn wir was Gutes erleben, dann sollten wir es in einen Stein gravieren, in die Erinnerung des Herzens, von wo es nicht mehr verschwinden kann. Lerne, in den Sand zu schreiben und dem Wind der Vergebung die Chance zu geben, Verletzungen wieder vergessen zu machen. Negative Dinge sich zu behalten, nützt nichts. Ja, es nützt nichts. Ja, aber man sollte doch wissen, dass es damals, ja, es nützt aber nichts. Es nützt nichts. Und die Bibel spricht davon, dass es einen gibt, der das hervorragend kann, dir deine Fehler immer wieder vor Augen zu malen. Das ist der Teufel, der Diabolos, der Ankläger der Brüder, so wird er beschrieben, der dir immer wieder schön sagt, was wieder letzte Woche war und vor 2 Jahren und vor 20 Jahren und vor 30 Jahren. was du getan hast. Schäm dich, ja. Pfui, und du willst Christ sein. Das sind Gedanken des Teufels. Also von daher Kraft der Vergebung, wenn wir das auch solche Dinge zu Herzen nehmen, so für die Zukunft. Wenn du Tagebuch schreibst, schreib die positiven Dinge auf, die du behalten willst. Nicht die schlechten, nicht die negativen Dinge. Ja, damit endet diese Predigtserie. Wir freuen mich immer über diese Reaktionen, die da eingehen, immer wieder eingegangen sind auch durch diese Predigtreihe und dass Gottes Wort da einfach läuft und wächst und Menschen erreicht. Und wie wir vorhin gesungen haben, dass dieses Wort Gottes wirklich Berge bewegen kann. Und das erleben wir und das wünsche ich jedem, dass er das auch erlebt, immer wieder neu. Lasst uns aufstehen zusammen. Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Fallen wir nicht auf die Schliche des Feindes rein, der uns immer wieder die negativen Dinge immer wieder neu vor Augen hält, die geschehen sind in unserem Leben, die man uns angetan hat, die wir anderen angetan haben, sondern lass uns versuchen, hier, wie es hier heißt, den Wind der Vergebung darüber wehen zu lassen. Jesus, wir danken dir, dass du der König der Vergebung bist. Wir lernen so viel aus diesen Geschichten im Neuen Testament. Wir lernen so viel auch aus dem, wie du mit Menschen umgegangen bist. Und wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen uns diesen Wahrheiten stellen dürfen. Dein Wort sagt, dass es lebendig ist und dass es schärfer ist, wie ein zweischneidiges Schwert. Dass es ein Hammer ist, der harte Herzen zertrümmert. Wir danken dir dafür, dass wir als Christen, als Gemeinde Jesu, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst direkt auf das Kreuz schauen dürfen, wo alles geschehen ist, wo alles vollbracht wurde, wo der Teufel besiegt wurde, wo die Krankheit besiegt wurde, wo die Sünde besiegt wurde, wo unsere schlechten Eigenschaften besiegt wurden, wo unsere schlechten Beziehungen besiegt wurden, unsere schlechten Gefühle besiegt wurden. Herr Jesus, diese Worte, es ist vollbracht, haben so eine Kraft, auch in Bezug auf Vergebung. Ich danke dir für diese Verkündigungsserie, nicht wegen uns nur, sondern wegen allen Menschen, die das immer wieder hören und Befreiung erleben und Sieg erleben und Neuanfang erleben. Herr, wir sind so froh, dass wir als Christen verstanden haben, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so wie damals Jesus mit diesen Menschen umgegangen ist, wollen wir auch mit Menschen umgehen. Wir möchten nicht sein wie diese Pharisäer, wie diese frommen Menschen, die es immer besser wussten, mit der Bibel in der Hand. Sondern wir möchten ganz nah an deinem Herzen sein, geführt und geleitet durch deinen Geist. Danke, dass das möglich ist, auch heute noch, in einer Zeit, in der so viel Gottlosigkeit ist, dass Gemeinde Jesu einen Unterschied macht, dass hier das Licht ist, dass hier die Kraft ist, dass hier das Leben ist, weil du da bist. Und darum rufen wir, Herr, zu dir und laden Menschen ein, zu kommen in deine Gegenwart. Danke, dass diese Predigten die Wahrheit sind. Kraft durch Liebe und Kraft durch Glauben und Kraft durch Gemeinde und Kraft durch Vergebung. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass diese Saat, die immer wieder ausgestreut wird, auch hier von der Gemeinde und von anderen auch, in unserer Zeit, in unserem Land, dass Menschen das hören und dass die Saat auf fruchtbaren Boden fällt. Herr, wir wissen nicht, wie lange wir noch die Möglichkeit haben, so frei zu predigen. Aber solange wir diese Möglichkeit haben, nutzen wir sie. Und wir danken dir, dass der Teufel besiegt ist, dass du ihn besiegt hast, dass der Durcheinanderbringer keine Macht mehr hat, sondern nur begrenzte Möglichkeiten besitzt. Und jeder, der sich an dich hält, jeder, der sich an dich wendet, jeder, der mit dir geht, ist versetzt in das Reich des Lichtes, deines Sohnes Jesus. Und so wollen wir gemeinsam auf dieses Kreuz schauen, auch in diesem Schlusslied jetzt, das Kreuz vor Augen haben und Kraft durch Vergebung empfangen.